Ja, jetzt ist es gut, wenn ich gehört werde. Das eben war ja echt peinlich. Ey. Ich habe früher immer eine Anekdote erzählt von so einem Pfarrer, der so doof war, dass er gesungen hat, während er zu hören war. Jetzt kann ich das über mich selber erzählen. Es gibt Dinge im Leben, die bekommen erst dann ihre Kostbarkeit, wenn sie nicht mehr da sind. Weil sie sich durch unser Leben durchziehen und wir sie einfach zur Verfügung haben. Und erst wenn wir sie nicht mehr zur Verfügung haben, stellen wir auf einmal fest, wie toll das eigentlich war. Gesundheit. Wenn man jung und gesund ist, macht man sich keine Gedanken darüber, dass es ein total geiles Gefühl ist, morgens aus dem Bett aufzustehen und nichts tut einem weh. Wenn das nicht mehr so ist, dann weiß man, wie toll das war, aber dann hat man es nicht mehr. Und ich glaube auch, Freiheit ist ein Begriff, den wir prinzipiell erstmal positiv besetzen, aber wo es uns auch vorkommen passieren kann, dass wir gewisse Freiheiten, die wir haben, gar nicht so deutlich wahrnehmen, weil wir haben sie. Und erst wenn sie uns genommen würden und wir sie über längere Zeit nicht mehr haben, dann würden wir auf einmal merken, wie kostbar das einfach war und würden vielleicht anfangen, dafür zu kämpfen. Und von daher, wenn man also über das Thema Freiheit redet, kann es sein, dass Menschen an sehr unterschiedliche Dinge denken, wo sie sagen, das ist wichtig für Freiheit. Und bei so einem Thema, 7 gute Gründe für den christlichen Glauben, Freiheit, es gibt verschiedene Bibelstellen, die sich eigentlich mit dem beschäftigen, was Gott uns gibt. Und man muss, glaube ich, manchmal ein bisschen erstmal dahinter gucken, um zu sehen, was für eine Art von Freiheit dahinter steckt, weil wir nach 2000 Jahren Christentum uns schon an viele der Freiheiten, die der christliche Glaube uns gibt, gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass das eine besondere Gabe ist, die wir da bekommen haben. Und manchmal kann es sein, dass der Durst nach Freiheit, weil man eine bestimmte Unfreiheit wahrnimmt, so groß ist, dass man vielleicht gar nicht mehr die Kontexte sieht. Also zum Beispiel der Marlboro-Cowboy, der über lange Zeit über alle Bildschirme geritten ist und jetzt nicht mehr darf, der ist ja auch gestorben an Lungenkrebs. Das ist kein Witz, ist er. Irgendwie, der hat ja noch versucht, Marlboro zu verklagen irgendwie, aber die meinten dann, wenigstens er hätte wissen müssen, dass das nicht real ist. Also der Marlboro-Cowboy, ich meine, jeder weiß, dass Cowboy ein doofer Job ist, weil die Entlohnung ist mies, bei miesem Wetter draußen sein und so, das ist eigentlich kein toller Job. Aber wen spricht diese Werbung an? Leute, die im Büro sitzen, die einen geregelten Job haben und die sich denken, draußen in der Prärie, Barbecue unter den Sternen oder so und auch wenn es regnet, kein Problem, Cowboy kriegt keinen Schnupfen. Da stellt man sich so ein Freiheitsgefühl vor, obwohl das gar nicht ist, weil die eigene Situation so intensiv ist, dass man auf einmal das als besonders frei wahrnimmt. Von daher also möchte ich euch 7 Gründe der Freiheit aus dem christlichen Glauben heraus vorstellen. Und es kann sein, dass ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt denkt, ja, boah, das ist ja toll. Aber vielleicht denkt ihr auch bei vielen Punkten, naja, klar, Logo. Und was ist das Besondere daran? Weil ihr schon in dieser Freiheit lebt und aufgewachsen seid und deswegen das gar nicht mehr so wahrnimmt, was für ein Geschenk da eigentlich hinter ist. Letzten Endes ist es, glaube ich, so, dass wir ganz bewusst Freiheit nur dann wahrnehmen im Kontext von Gebundenheit. Und dann, wenn sozusagen wir gebunden sind oder wenn unsere Fesseln gelöst werden, dann nehmen wir wirklich diese Freiheit wahr und feiern darüber. Und wenn wir diese Gebundenheit gar nicht haben, sondern in der Freiheit schon sind, dann reagieren wir vielleicht phlegmatisch darauf. Okay, 7 Gründe für das Christentum, in dem Freiheit vorkommt. Und mein erster Grund ist die Freiheit von der Schuld. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, also mit Jesus, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich kenne euch nicht persönlich, aber es könnte sein, dass ihr eigentlich nur so relativ langweilige, durchschnittliche Sünder seid, die deswegen auch nicht wirklich groß unter eurer Schuld leidet. Vielleicht ist es aber auch so, dass unter uns Menschen sind, die tatsächlich irgendetwas gemacht haben, was zumindest für sie eine große Schuld ist, unter der sie leiden. Oder dass wir vielleicht aufgewachsen sind mit einem moralischen Kodex, der so hoch ansetzt, dass wir sehr darunter leiden, dass wir das nicht erreichen können, dass wir das nie schaffen. So wie vermutlich Paulus, der ja nicht einfach nur Pharisäer geworden ist, weil da einfach die Bezahlung gut war, sondern der sich das von Herzen ausgesucht hat und sein ganzes Leben in diese Richtung ausgestreckt hat und zu einem ordentlichen Pharisäer gehört, dass man alle Gebote erfüllt. Und er beschreibt das ja auch in einem seiner Briefe, dass bei ihm alle Gebote erfüllt worden sind. Schon als er ein Baby war, haben seine Eltern da genau drauf geachtet, dass das alles gebotskonform läuft. Paulus ist sicherlich ein Mensch, der mit einem hohen moralischen Anspruch aufgewachsen ist und der deswegen ganz genau wusste, was er richtig macht und was er falsch macht und für den Schuld ein großes Thema war. Und deswegen, glaube ich, reagiert Paulus so massiv darauf, auf dieses Angebot Gottes. In Jesus Christus ist jemand für deine Schuld gestorben und du bist frei von deiner Schuld. All das ganze Mühen und Versuchen und Arbeiten und Tun, was er als Pharisäer erlebt hat und was vielleicht immer wieder auch das Gefühl gab, ich bringe immer noch nicht genug. All das fällt von Paulus ab in dem Moment, wo er begreift, Jesus hat für mich reinen Tisch gemacht, ich bin frei. Und so ein ähnliches Ringen finden wir auch bei Martin Luther, der in dieser Entdeckung im Römerbrief das die Gerechtigkeit Gottes nicht in unserem eigenen Handeln steckt, sondern in dem Handeln Gottes. Auch für Martin Luther, der sehr stark vom mittelalterlichen Anspruchsdenken und vom mittelalterlichen Kleinmachen des Menschen geprägt war, war das eine riesige Befreiung. Falls du keine Probleme mit dir hast und auch mit deiner Schuld keine großen Probleme hast, weil du denkst, naja, das bisschen irgendwie so dick ist das ja nicht, ist das für dich keine große Freiheit. Aber falls das für dich ein Punkt ist, wo du dich immer wieder mit beschäftigst, dass du nicht genug bist, dass du nicht gut genug bist, wo es dich vielleicht auch beschäftigt, bin ich gut genug überhaupt für Gott? Das ist die erste Freiheit, die der christliche Glaube gibt, die Freiheit von der Schuld. Du musst dich nicht erlösen, sondern Gott tut das für dich. Du bist frei von Schuld. Die zweite Freiheit ist die Freiheit von den Gesetzesbestimmungen. Paulus war als Pharisäer vom Gesetz bestimmt und im jüdischen Glauben gab es eine Unmenge an Gesetzen, die man erfüllen musste und auf die man achten musste. Und das gibt es nicht nur im Judentum, sondern das gibt es in allen Religionen, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, auf die man beachten muss, in welcher Reihenfolge man Dinger macht. Es gibt ganz viele Religionen, in denen bei den Gebeten und bei den kultischen Handlungen es super wichtig ist, wie das ausgeführt wird. Und wenn man da irgendwie was falsch macht, dann kann einen das schon voll reinreißen. Und aber der christliche Glaube, wenn wir uns den betrachten, ist eigentlich frei von solchen Gesetzesbestimmungen. Das, was Jesus uns mit auf den Weg gibt, sind keine merkwürdigen Gesetzesbestimmungen, sondern ist im Grunde genommen anständig und ordentlich mit allen Menschen umzugehen. Das ist etwas ganz anderes, wie wenn du dich in die falsche Richtung geneigt hast oder das Räucherstäbchen in der falschen Reihenfolge angemacht hast oder im Kühlschrank aus Versehen die Milch mit der Butter verrührt hast. Das ist was ganz anderes. Und im Römer 7, da heißt es, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und ich denke, auch das war eine Sache, die Paulus so deutlich betont hat, weil er das selber erlebt hat. Das ist seine persönliche Freiheit. Die Freiheit davon, nicht mehr bei allem zu überlegen müssen, ist es gesetzeskonform. Habe ich da jetzt etwas falsch gemacht? Welcher Ausleger würde mir was empfehlen? Sondern aus der Freiheit des Herzens und des Geistes heraus zu handeln. Auch das ist, glaube ich, eine Freiheit, die wir im Evangelischen vielleicht gar nicht ganz so deutlich wahrnehmen, weil wir wenig davon geprägt worden sind, weil wir da schon in einer Freiheit groß geworden sind, die unsere Vorväter und Vormütter für uns erstritten haben. Aber es ist eine kostbare Freiheit. Nicht irgendwelchen merkwürdigen Bestimmungen irgendwie nachfolgen zu müssen, sondern im Grunde genommen dem Guten nachzufolgen und dem, was für andere Menschen und für mich selber gut ist. Die dritte Freiheit ist eine Freiheit, die man unter Umständen auch gar nicht so leicht entdecken kann. Es ist die Freiheit von Besitz und Werten. Jesus sagt in der Bergpredigt im Matthäusevangelium: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Das beginnt mit ihr sollt. Das heißt, vielleicht empfinden wir das als ein Gebot. Aber ich glaube, auch Besitz kann einen unter Umständen kirre machen. Und die Jagd nach Besitz, nach Ruhm, nach irgendwelchen Werten kann uns so gefangen nehmen, dass es unser Leben auffrisst. Und dass es auch unser Glücklichsein auffrisst. Denn es ist ja oftmals nicht so, dass wenn wir mehr haben, dass wir tatsächlich auch deutlich mehr glücklicher sind. Sondern oftmals ist es ja so, wir brauchen ja nur einen treffen, der noch mehr hat und schon ist die ganze Freude wieder hin. Und was Jesus in diesem Satz anbietet, ist, dass er sagt, es gibt eine Freiheit von diesem Besitzdenken und von diesem Wichtigsein-Wollen-Denken. Und von diesen Anspruchsdenken. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Damit macht Jesus deutlich, es gibt eine Alternative dazu, dem Hinterherhecheln nach Geld. Das ist eine Freiheit von Besitzen, Werten und Ruhm. Die vierte Freiheit ist die Freiheit vom Ansehen der Person. Das ist eine Aussage, die in ganz vielen Stellen der Bibel getroffen wird, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Wir leben in einer Demokratie, das heißt, erstmal sind wir alle gleich wert und wir reden von uns als einfach Menschen, deren Würde unantastbar ist. Aber weltweit gesehen ist es auch bedingt durch bestimmte Religions- und Weltanschauungen nicht so, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sondern dass es automatisch Menschen mit Würde gibt und zum Beispiel Menschen, die unberührbar sind. Menschen, die gar kein Recht haben auf Würde, weil sie eine bestimmte Hautfarbe einer bestimmten Schicht, einer bestimmten sozialen Gruppe, einer bestimmten Religionsgemeinschaft, eines Geschlechtes angehören. Und deswegen gar keine Würde haben. Und die können machen und tun, was sie wollen. Sie werden niemals als gleichwertig, als genauso wie die anderen angesehen, weil sie so sind, wie sie sind. Und in so eine Situation hinein spricht die Bibel davon, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Du magst ein Unberührbarer sein. Du magst nicht adelig sein. Du magst von deiner Herkunft ein Ausländer, ein nicht integrierter, ein Mensch mit der anderen Farbe, mit der anderen Gesichtsform sein und wirst deswegen als nicht gleichwertig angesehen. Aber bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Dir, der dir so viele Türen verschlossen sind, weil du einfach nur bist, wer du bist, dir ist die Tür zu Gott offen, genauso weit offen wie für alle anderen auch. Wir haben, denke ich, in unserer Gesellschaft da schon eine gewisse Gleichmäßigkeit erreicht, aber trotzdem gibt es natürlich bei uns auch Standesdünkel und Wichtigkeit. Und Menschen, die gewisse Vorteile haben und Menschen, die weniger Vorteile haben. Und je nachdem, zu welcher sozialen Schicht man gehört, sieht man die Sache von der einen oder anderen Seite. Aber es ist, glaube ich, eine große Freiheit zu wissen, nur aufgrund dessen, wer ich bin, bin ich nicht vor Gott benachteiligt, sondern es ist eine Freiheit bei Gott, weil es kein Ansehen der Person gibt. Gott tritt allen Menschen gegenüber freundlich auf. Und das ist die fünfte Freiheit. Gott lässt die Sonne scheinen über Gute und Böse. Ich hatte mal in meinem jungen Leben, als ich noch jung, schlank und haarig war, hatte ich eine Phase, in der ich sehr gesetzlich war. Also richtig massiv gesetzlich. Und dann kam ein Punkt, wo ich so gesetzlich war, dass ich das selber nicht mehr geschafft habe, die Gesetze zu erfüllen. Und das kippte dann irgendwie und ich habe gedacht, jetzt ist eigentlich alles egal. Ich habe keine Chance, in den Himmel zu kommen, weil ich kriege das null hin. Also kann ich auch ganz schlimm sündigen. Und das habe ich dann gemacht und habe also so richtig schlimme Sünden begangen. Ich bin tatsächlich mal eines Tages, also ich war Zivildienst, ich war in einer ganz anderen Stadt, keiner kannte mich. Ich bin abends in eine Kneipe gegangen und habe ein Bier getrunken. Und zwei Bier. Ich war ein bisschen angelullt. Und dann bin ich rausgegangen und habe irgendwie gedacht, jetzt muss irgendwo der Blitzstrahl Gottes kommen. Wenn es Gott wirklich gibt und wenn er mich wirklich ernst nimmt, muss er mich jetzt bestrafen für meine Sünde. Ist aber nicht gekommen. Und ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Denken, was nicht nur mir bekannt vorkommt, sondern was vielleicht auch der eine oder andere von euch auch mal hatte, dass, wenn euch was wirklich Dummes passiert oder vielleicht auch was Schlimmes, dass ihr denkt, womit habe ich das verdient, ist Gott jetzt sauer auf mich? Ich weiß nicht. Auch wenn man vielleicht im Kopf denkt, nee, das ist theologisch gar nicht irgendwie so zu sehen, kann einen doch das irgendwie auftauchen. Ja? Also was weiß ich, plötzlich kündigt dich dein Chef, du bist arbeitslos und du denkst, warum das? Okay, ich war die letzten 4 Wochen nicht im Gottesdienst, kann das einen Zusammenhang geben? Was weiß ich, wir machen das. Und es gibt eine große Freiheit im christlichen Glauben. Gott lässt die Sonne scheinen über Gut und Böse. Du musst nicht dauernd Angst haben, dass wenn du irgendeine Sache machst, die nicht richtig ist in den Augen Gottes, dass der Blitzstrahl Gottes sofort runterballert. Zeus macht das vielleicht, aber der Gott der Bibel macht das nicht. Du musst nicht in dieser Angst leben, dass alles, was du tust, sofort irgendwie eine Strafe nach sich zieht. Sondern Gott gibt erstmal allen Menschen eine Chance auf ein Leben, dass sie leben können und in der sie in Freiheit entscheiden können. Die 6. Freiheit, und zwar die Liebe Gottes. Johannesevangelium, da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Die Liebe Gottes bedeutet, und wenn die Liebe Gottes ist, im positiven Sinne, wie die Liebe eines Vaters oder einer Mutter, also von Eltern, Eltern sind immer deine Eltern. Also wir müssen jetzt positiv über Eltern denken. Ne? Es gibt ja auch düstere Geschichten mit Eltern. Nicht pubertär, wo man in der Pubertät denkt, oh, meine Eltern nerven, sondern wirklich düstere Elterngeschichten gibt es ja. Also deswegen betone ich das, das positive Denken, das positive Erlebnis von Eltern ist, egal was du vielleicht für eine Dummheit machst, deine Eltern sind deine Eltern. Und du musst keine Angst haben, dass deine Eltern dich auf einmal irgendwie ablegen und sagen, nee, kenne ich nicht, habe ich nie gesehen, wer bist du? Sondern deine Eltern sind immer deine Eltern, was immer auch passiert. Und selbst wenn deine Eltern vielleicht schon selber kaum noch ihr Leben gebacken kriegen und im Pflegeheim sind und auf andere Hilfe angewiesen sind, haben sie immer noch das Gefühl, sie sind zuständig für dich. Das kann vielleicht nerven, aber es liegt daran, dass sie dich immer als ihr Kind ansehen und da kann keine Maus den Faden abbeißen. Das ist sozusagen eine Plattform, auf der wir stehen. Wir müssen bei Gott, bei der Liebe Gottes nicht Angst haben, dass Gott uns heute mal mag, morgen mal nicht oder so. Ich habe das bei meinen Mädels erlebt, so in der Schule, dass das so ganz schnell ging, oh ja, die ist meine Freundin und einen Tag später sind sie dann total fertig, weil da sind sie voll von der tollen Freundin ignoriert worden, weil sie auf einmal mit einer anderen sind. Und das tut weh, wenn man auf einmal abgelegt wird. Das macht doch einen fertig. Bei Gott ist das nicht so. Gottes Liebe ist ein Garant für die Freiheit von Willkür. Gott wird nicht mal heute zu dir sagen, hey super, ich mag dich, ich bin für dich gestorben und morgen sagen, ah nee, ey, bei dir jetzt gerade nicht, ich habe da andere Menschen kennengelernt, die sind netter. Sondern Gott liebt dich immer. Du kannst ganz entspannen. Du musst nicht Angst haben davor, dass Gott da irgendwie da hin und her zickt. Mein letzter und siebter Gedanke, eine Freiheit, die ein bisschen schwieriger zu beschreiben ist. Ich habe das mal so formuliert, die Freiheit, wenn ich Gott die Freiheit gebe, in mir zu handeln, erlebe ich neue Freiheit für mich. Als Bibelvers habe ich da gefunden, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und damit meinten wir in der Vorbereitung Folgendes, wenn wir Gott die Erlaubnis geben, in uns zu handeln, was eigentlich bedeutet, dass wir uns sozusagen ein Stück unfrei machen, weil wir uns abhängig machen von Gott. Dann können wir aber erleben, dass wenn Gott in uns handelt, dass in uns neue Dinge möglich sind, die uns vorher nicht möglich waren, dass Gott uns Freiheit gibt. Das Besondere am Handeln Gottes ist, dass Gott uns gerade nicht irgendwie mit einem Nasenring durch die kirchliche Tradition und die 10 Gebote zehrt, sondern das Besondere an Gottes Wirken und an dem Wirken des Heiligen Geistes ist, dass er uns eine Freiheit gibt. Das sind die 7 Grundgedanken zum Thema Freiheit. Der christliche Glaube gibt uns Freiheiten. Manche Freiheiten sind uns vielleicht gar nicht bewusst. Andere Freiheiten sind vielleicht wichtig und kostbar. Was ich spannend fand bei dem Video am Ende, diese Definition von negativer Freiheit und positiver Freiheit. Die negative Freiheit ist, die Freiheit ist da, der Zaun ist sozusagen weg. Und die positive Freiheit, das Pferd galoppiert wirklich los. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die Freiheit im christlichen Glauben reden. Und wenn wir reden über das, was ich jetzt hier aufgeführt habe. Und es gibt sicherlich auch noch mehr Freiheiten, nur 7 war halt eine schicke Zahl. Und mehr konnten es nicht sein, weil dann wäre die Predigt zu lang geworden und weniger konnte es nicht sein, weil uns schon so viel eingefallen war. Aber wichtig ist, wollt ihr es eine negative Freiheit lassen? Oder wollt ihr daraus eine positive Freiheit machen? Das heißt, wollt ihr das in eurem Leben umsetzen? Wollt ihr das ergreifen? Wollt ihr euch dessen bewusst werden? Gott hat mir diese Freiheit gegeben und ich nutze sie auch. Und da, wo sie mir gar nicht so bewusst geworden ist, diese Freiheit, möchte ich darüber nachdenken und möchte diese Freiheit ergreifen und nutzen. Und vielleicht, auch wenn ich sie schon so ein bisschen benutzt habe, vielleicht führt die Freiheit mich ja noch weiter auf neue Wege, die ich noch gar nicht kannte. Dazu möchte ich euch ermutigen. Nutzt die Freiheit des christlichen Glaubens, das, was Gott uns an Freiheit gibt. Lasst das nicht einfach so ungenutzt liegen, sondern nutzt diese Freiheit und macht aus dieser Freiheit eine positive Freiheit. Jetzt singen wir das Lied Im Herzen ein Lied.